Der Rhythmus dieser Musik hat uns in den Teil der Welt geführt, in dem die Ereignisse geschehen sind, von denen wir gehört haben. Aus dem Osterevangelium möchte ich uns noch einmal einen Satz lesen. Er heißt: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferweckt worden. Erinnert euch, wie er zu euch geredet hat. Liebe Gemeinde, Ostern ist der Anfang einer neuen Schöpfung. Sie wurde gezeugt in dieser Welt, in der Geburtsgeschichte Jesu Christi. Sie hat sich angekündigt in den Jahren seiner öffentlichen Wirksamkeit. Und nun, in seiner Auferstehung von den Toten, ist sie geschehen. Karfreitag war der Weltuntergang der alten Schöpfung. Ostern war der Anfang der neuen Schöpfung. In den Grenzen eines einzigen Menschenlebens ist das geschehen. Das, was die Weltgeschichte verändert. Weltuntergang des Alten und Anfang des Neuen. Weil das in den Grenzen eines einzigen Menschenlebens geschehen ist, sollen wir teilhaben an diesem Geschehen mit unserem eigenen begrenzten Leben. Das Neue hat durch ein einziges Menschenleben begonnen. Es setzt sich nicht fort durch eine Massenbewegung. Es findet vielmehr Eingang im einzelnen Menschenleben durch den Glauben. Es schafft auch dort Weltuntergang und Aufstehen des Neuen. Heute ist Ostern und so wollen wir den Anfang des Neuen miteinander betrachten. In den Evangelienberichten gehört die Grablegung Jesu zu einem wichtigen Teil. Man hatte seinen Leichnam von den Feinden erbeten und legte ihn in eine Gruft. Wälzte einen Stein vor den Eingang und versiegelte ihn. Dieser Stein, den man vor den Eingang wälzte, ist, wie Sie sicher schon gelesen haben oder Bilder davon gesehen haben, so etwas wie ein großer Mühlstein, den man rollen kann. Was dann geschah, hinter dem versiegelten Grab hat niemand gesehen. Es geschah, wie schon früher, in der Verborgenheit zwischen Jesus und dem Vater. Der Keim der Auferstehung, das unmittelbare Geschehen, ist ein Geheimnis, das kein Mensch mit seinen Augen sehen wird. Das Hervorbrechen des Neuen in deinem Leben ist ein Keim, ein Geheimnis, das niemand anders sehen kann. Es geschieht nicht vor versammelter Gemeinde und schon gar nicht vor den Augen der Welt. Es geschieht in der Verborgenheit eines versiegelten Grabes. Aber es geschah an ihm und in ihm und mit ihm. Jesus stand auf. Meine Predigt heißt nicht Auferstehung, sondern meine Predigt heißt heute Aufstehen. Eigentlich müsste ich ja jetzt sagen, aber bleiben Sie dabei sitzen. Denn das Aufstehen, das ich meine, ist nicht das Aufstehen, das wir bei den Liedern praktizieren, gelegentlich, oder beim Beten gelegentlich, oder wenn wir um den Segen bitten. Dieses Aufstehen ist ein Aufstehen des Innersten. Jesus stand auf gegen den Tod, gegen seine Feinde, gegen seine Freunde. Er stand auf gegen die Angst, gegen den Unglauben, gegen die Trauer. Er stand auf gegen den Hass und gegen die Liebe und das Mitleid seiner Mitmenschen. Er stand auf. Das war das neue Leben. Er stand auf gegen alles, was ihm den Tod bereitet hatte. Denn alles in dieser Welt war aufgestanden gegen ihn. Von seiner Mutter bis zu seinen Jüngern, bis zu Pilatus, den hohen Priestern und den Kriegsknechten. Alles war aufgestanden gegen ihn, die Liebe und der Hass der Menschen, ihr Mitleid und ihre Angst. Es war aufgestanden gegen das von Gott gezeugte Leben in dieser Welt und hat ihm den Tod gebracht. Es sah zeitweise aus, als hätte die Verlorenheit der Menschen über das von Gott gezeugte Leben gesiegt. Und zwar nicht nur im Tod am Kreuz, sondern in der Endgültigkeit der Grablegung. Ein sterbender Mensch, wenn er sein Leben ausgehaucht hat, mag noch für Augenblicke umgeben sein von dem schwindenden Leben. Wenn man aber einen Menschen ins Grab legt, wenn man aber einen Menschen ins Grab legt, ist das ein Preisgegebensein der Verwesung und der Vergänglichkeit. Dagegen ist Jesus aufgestanden. Gegen die Vergänglichkeit der Verwesung, gegen die Hände, die seinen Leib künstlich und menschlich davor bewahren wollten. Dieses Bedürfnis, ihn zu bewahren, hat ihn schon im Leben begleitet und begleitet noch ihn im Tod. Bis ins Grab hinein wollten sie ihn verewigen. Wollten sie ihn behalten. Aber menschliche Hände können nicht bewahren in Ewigkeit. Menschliche Hände können noch den Leichnam mumifizieren. Aber auch das ist Vergänglichkeit und kein Leben. Dagegen ist Jesus aufgestanden. Wie geschah das? Die Sprache des Evangeliums kennt zwei Ausdrücke dafür. Der eine heißt, er wurde aufgeweckt. Das ist passiv. Und der zweite heißt, er ist aufgestanden. Und das ist aktiv. Das eine berührt ihn von außen. Daran kann er nichts tun und dazu kann er nichts tun. Das andere aber ist geschehen in seinem Innern. Und damit hat er etwas getan. Er und nur er. Zuerst zum Äußeren. Das Evangelium erzählt, Jesus sei aufgeweckt worden. Gott ruft den Sohn aus dem Tod. Er, der gesagt hat, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Das war alles, was der Sohn noch tun konnte, in die Hände des Vaters sterben. Er wird von diesem Vater geweckt durch sein Wort. Er ruft ihn wach, er ruft ihn ins Leben. Und das Zweite, der Sohn steht auf. Er lässt sich wecken. Er steht auf in das vom Vater gerufene Leben. Und keine Macht des Todes kann ihn halten. Keine Grabtücher, in die er liebevoll und mitleidsvoll eingewickelt worden ist. Keine Gruft, die ihm die Geborgenheit des Todes gab. Keine verschlossene und versiegelte Tür, die ihn angstvoll von den Menschen trennen sollte. Die Kraft seines Aufstehens hat ihn gelöst, befreit und durchbrochen. Und nun, was bedeutet das für uns? Ich möchte Ihnen drei Dinge dazu sagen. Das erste, das Aufstehen Jesu hat die Bedeutung einer Erfahrung unter uns Menschen und ist Geschichte geworden, Vergangenheit. Es ist etwas, das man feiern kann. Es wird erzählt, verkündigt, bezweifelt, geglaubt. Ein Faktum. Dennoch bedeutet es für uns nicht mehr als ein zusätzlicher Glaubensartikel, wenn unser Leben nicht in das Licht dieses Ereignisses gerückt wird. Wenn der Einzelne nicht in dieses Ereignis hineingerät. Das war das Erste. Und das Zweite, wenn wir glauben, dass wir einmal aufgrund des Aufstehens Jesu von den Toten nach unserem leiblichen Tod aufgeweckt werden, tun wir gut daran, das zu glauben. Wenn wir es nicht glauben, werden wir trotzdem aufgeweckt. Der eine geht schlafen in der Erwartung eines aufregenden Ereignisses am nächsten Tag. Der andere geht schlafen und hofft nicht geweckt zu werden. Der Wecker rasselt unbarmherzig für beide und holt beide aus dem Schlaf und stellt beide mit ihrem Leben in die Tatsache des neuen Schöpfungstages. Ob einer aber die Tatsache jenes kommenden, neuen, ewigen Schöpfungstages als Albtraum erlebt, in dem er am liebsten nicht geweckt werden möchte, sondern weiter schlafen, wie schon in diesem Leben? Oder ob er in diesen Schöpfungstag hineingeweckt wird, voll Freude und Erwartung der Dinge, die da kommen sollen. Das entscheidet sich heute. Das entscheidet sich in diesem Leben. Ohne Bild gesprochen, ob wir mit unserem Leben heute in das Aufstehen Jesu hineingenommen werden und aufstehen lernen, in unserem persönlichen und begrenzten Leben. Ob wir aufstehen lernen, wo wir in unserem persönlichen begrenzten Leben Weltuntergang des Alten erlebt haben. Oder halt darin sitzen bleiben und jammern und Filme drehen und Bücher lesen und schreiben und uns und die anderen aufregen. Das entscheidet über die Art, wie wir einmal aufwachen werden. Es ist interessant, wie sich die Leute Gedanken machen über das Ende der Welt. Und wer macht sich Gedanken über das, was nachher kommt? Vor allem, wie er das Neue erlebt. Sie haben alle Angst, wie sie das Alte verlieren. Und wir werden es verlieren. Aber wer macht sich Gedanken, wie er das Neue empfängt? Wie er dem Neuen entgegentritt? Die Auferstehung Jesu Christi ist das helle Licht Gottes, in das wir hier und heute hineingerufen werden, aufstehen zu lernen, damit wir, wenn der große Tag uns einmal weckt, uns mit Freude die Augen reiben und sie nicht mit beiden Händen versuchen, vergeblich zu schließen. Haben wir gelernt, im Weltuntergang unseres persönlichen Lebens zu sterben und aufzustehen? Haben wir die Kräfte des Aufstehens erfahren? Feinde nageln uns fest. Feinde verlangen von uns Beweise in unserem Leben, wie und wo auch immer, Liebesbeweise, Krafterweise, Erfolgsbeweise, die wir ihnen nicht geben können, trotz allem, was wir geben. Feinde nageln uns fest. Feinde beweisen und bewirken Weltuntergang. Freunde nehmen uns mitleidsvoll vom Kreuz ab. Freunde nehmen uns in die Arme. Freunde beweinen uns. Freunde stellen uns liebevoll uns ihre eigenen Gräber zur Verfügung. Die sie viel Geld gekostet haben. Sie lassen uns in ihren Gräbern wohnen. Aber sie können uns nicht aufwecken. Freunde würdigen uns im Sterben. Und es gibt so etwas wie ein würdevolles Begleiten. Dort, wo der Einzelne seinen Weltuntergang erlebt. Vielleicht unter dem Spott anderer. Freunde lassen uns ehrfurchtsvoll allein. Und Feinde wollen dieses Alleinsein versiegeln für immer. Aber das Wort Gottes ruft uns wach. So wie damals Gott rief, Adam, wo bist du? Wie ruft er jetzt wohl seinen geliebten Sohn? Das Wort des Vaters eröffnet dem geliebten Sohn die neue Welt. Komm, steh auf. Es ist nicht mehr der Ruf Gottes, Adam, wo bist du? Und dann das Gestelltwerden und das sich entschuldigen und das Gericht. Nein, die hier gestorben sind, die hier ihr Gericht erlebt haben, die hier ihre Weltuntergänge erfahren, sollen auch erfahren und lernen, was Aufstehen heißt. Was es heißt, von dem Wort des Vaters gerufen zu werden. Und hineintreten in ihr Leben, in der Kraft eines neuen Lebens. Steh auf. Ich weiß nicht, wo du am Boden liegst. Ich weiß nicht, was du bejammerst, beweinst. Ich weiß nicht, wo du sagst, ich kann nicht mehr. Kann wirklich nicht mehr. Ich weiß nicht, wo du deine letzte Kraft zusammenraffst, um zu überwinden. Ich weiß nicht, was dir zerbricht, zerbrochen wird, mit deiner eigenen Hilfe oder mit fremder Hilfe. Ich weiß nicht, wo dein Grab ist. Wo der Todeshauch dich umgibt. aber ich weiß, dass es das Wort des Vaters gibt. Und es ist nichts anderes als ein angerührt werden und sagen, steh auf. Warum? Weil ich dich rufe. Und was soll ich tun? Steh auf. Das ist alles. Es ist ein Geheimnis, ich weiß. Wenn Gott dich weckt, weißt du, dass er dich ruft. Ich weiß nicht, wie sie gerne geweckt werden wollen. Da gibt es ja Unterschiede. Der eine bevorzugt Musik, den anderen ruft die Musik halt leider nicht wach, sie bringt ihn nur tiefer in den Schlaf. Der andere bevorzugt einen Wecker, bei manchen nützt auch das nicht, sie müssen ihn sogar noch auf einen Blechtopf stellen. Und manche sind so genial, dass sie sich wecken lassen, um ihn wieder abzustellen. Beobachten Sie einmal Ihre Aufwachgewohnheiten, die spielen eine große Rolle. Sie verraten Ihnen mehr über Ihr Leben, als Sie ahnen. Gott will dich wecken aus dem Tod. Gott will dich wecken und zu dir reden und nichts anderes sagen als steh auf. Und es mag sein, dass in solchen Augenblicken in unseren Herzen die ganze Last eines kommenden Tages auftaucht. Und es mag sein, dass dieses Ohnmachtsgefühl, Herr, wie soll ich diesen Tag bestehen, uns niederdrückt. Dass diese verborgene und heimliche Flucht vor dem Leben uns sehnen lässt, lass mich schlafen. Lass mich schlafen. Ich würde sie nicht wecken. Schlafende Löwen sind gute Löwen. In einer abgewandelten Form. Ich weiß, man hat es früher zu den Indianern in einer noch anderen Weise gesagt. Ich würde schlafende Löwen nicht gerne wecken, sondern mich heimlich davonschleichen. Aber wenn Gott dich wach ruft, dann ruft er dich nicht in die Last eines unerträglichen Tages, sondern in die Neuheit seines Lebens. Es gibt ein Gewecktwerden, das ist nicht dasselbe, wie wenn man morgens aufwacht. Da kann das nur noch als Bild dienen. Es gibt ein Gewecktwerden in dieses Leben und zu diesem Leben. Das ist tatsächlich ein schmerzliches Berührtwerden. Das tut weh. Und wenn du darin die Stimme des Vaters hören kannst, dass er es ist, der dich damit weckt, ob mit einem Schmerz oder einer Posaune, ob leise oder laut, er weckt dich in sein Leben. Kannst du ihn hören, dann steh auf. Dieser Ruf pflanzt sich fort durch das Neue Testament. Paulus hat es später einmal so gesagt: Wach auf, der du schläfst. Steh auf von den Toten. So wird Christus dir als Licht aufgehen. Das ist der Anfang der neuen Schöpfung. Das ist der Sinn des Lebens, dieses Lebens, ihr Generation, die ihr den Sinn des Lebens sucht, die ihr glaubt, ihn in den äußeren Dingen nicht mehr finden zu können. Das ist der Sinn eures Lebens, dass ihr aufstehen lernt im Angesicht einer untergehenden Welt für eine neue Welt und euch nicht verrückt machen lasst von den Ängsten eurer Väter und Großväter und euch nicht verrückt machen lasst von den verborgenen Ängsten eures eigenen Herzens. Ihr seid berufen, aufzustehen. Und solange ihr lebt, sollt ihr aufstehen in das Licht eines neuen Tages, der seine Kraft und seinen Ursprung hat aus einem kommenden, ewigen, neuen Tag. Und in den hinein sollt ihr mit Freude geweckt werden. Und darum lernt es heute, an diesem wunderschönen Tag. Amen.